der Klient wird damit in Resonanz gehen. Und in dem Moment, wo er damit in Resonanz geht, er oder sie, fängt er an, wieder auf seine Bauchstimme zu hören, beziehungsweise sie wahrzunehmen. Und wenn du anfängst, etwas wieder wahrzunehmen, dann fängst du auch irgendwann an.
Strahlen und Sein. Dein Podcast für ganz viel Selbstliebe, Selbstvertrauen und mentales Wachstum. Ich bin Leonore und ich begleite dich auf dem Weg zu deinem authentischen Sein. Denn wenn du das gefunden hast, wirst du strahlen von innen wie von außen.
Ich habe mal einen schönen Satz gehört und dieser Satz hieß Frieden im Innen, Frieden im Außen oder um das noch ein bisschen mehr zu konkretisieren, finde den Frieden in dir selbst. Dann wirst du ihn in deiner Familie erleben und wenn du ihn in der Familie erlebst, dann erlebst du ihn vielleicht auch in deinem Ort, in dem du lebst und Frieden in deinem Ort kann auch bedeuten Frieden in der Stadt um dich drumherum und Frieden in der Welt. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Bei ihr dreht sich ganz, ganz viel um den Frieden in sich selbst, also um den inneren Frieden. Und ich begrüße ganz herzlich die liebe Susanne Eilfeld. Wir haben uns über Instagram kennengelernt und über Instagram trägt sie aber einen anderen Namen, und zwar Sheila. Den zweiten Namen kann ich leider gar nicht aussprechen, das darfst du gleich selber tun. Und ich freue mich, dass du hier bist und ich würde heute gerne mit dir über inneren Frieden sprechen, über das, was dich begleitet hat auf deinem Weg zum inneren Frieden, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt auch dich mit diesen Themen auseinandersetzt und was du für die Menschen bewegen und transformieren möchtest. Herzlich willkommen, liebe Sheila oder Susanne.
Ganz lieben Dank, liebe Leonore. Schön, dass du mich eingeladen hast. Da freue ich mich sehr drüber und ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, mein Name ist Sheila Silai Awa. Das ist ein hebräischer Name, es ist mein Seelenname. Und ja, wie ich dazu gekommen bin, das klären wir vielleicht noch.
Ja, sehr gern. Also erzähl ruhig gerne direkt, wie kommt man zu einem Seelennamen? Also denn das interessiert mich direkt ganz brennend. Was ist mein Seelenname? Mein Name, das weiß ich, Leonore, ist ja mein tatsächlich auch festgelegter Geburtsname und ist auch hebräischen Ursprungs. Gott ist mein Licht. Was heißt Sheila? Was ist Sheila? Was hat Sheila für eine Bedeutung und wie kommt man zu einem Seelennamen?
Was Sheila für eine Bedeutung hat, kann ich gar nicht sagen tatsächlich. Mein Seelenname ist von einem Medium gechannelt worden, über eine relativ lange Zeit. Es hat wirklich 6 Wochen gedauert, bis dieser Name komplett gechannelt war. Und ich habe ein Medium damit beauftragt, meinen Seelennamen zu channeln, weil ich einfach ein Problem hatte, mich selber zu finden, mich selber zu sehen vor allen Dingen. Und mein Wunsch ist es eben gewesen, zurück bis zu meinem Ursprung zu gehen. Und zu diesem Ursprung gehört natürlich mein Seelenname dazu. Und aus diesem Grunde habe ich das gemacht. Und dieser Name Sheila Silai Awa trägt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Aspekte in sich, die ich hier gar nicht alle aufzählen kann und gar nicht so präsent habe auch tatsächlich. Es hat ganz viel mit Heilen zu tun, es hat mit Hüten zu tun, es hat mit Wasser zu tun. Das sind mal so 3 Aspekte, die mir jetzt gerade so einfallen, die da drin sind. Die Beschreibung dazu ist wirklich sehr, sehr lang und das würde hier wirklich den Rahmen sprengen, das komplett auseinander zu dröseln.
Ja. Wunderbar, aber hüten, heilen und das Thema Wasser spielt ja jetzt doch irgendwo auch eine Rolle in dem, was du jetzt tust. Kannst du da ein bisschen mehr noch dazu sagen? Was hast du vorher gemacht, als du noch deinen Seelennamen noch nicht kanntest und irgendwie auf der Suche warst nach dem, was dich eigentlich auszeichnet, wer du eigentlich bist. Und was tust du jetzt?
Naja, vielleicht muss man da tatsächlich da anfangen, wo ich angefangen habe, mich überhaupt mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und der Grund war folgender: Ich bin Alkoholikerin und bin mittlerweile seit 18 Jahren trocken. Und nachdem ich meine Therapie gemacht habe, war irgendwann der Wunsch da, zu wissen, warum ich denn überhaupt dieser Sucht verfallen bin. Und so habe ich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und das war 2007, bin ich in den Entzug gegangen. Und es hat tatsächlich dann nochmal 7 Jahre gedauert, bevor ich angefangen habe, mich überhaupt mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und mein Ziel ist halt immer gewesen, trocken zu bleiben und nicht wieder in diese Sucht zurückzufallen. Und begleitet davon habe ich über 30 Jahre chronische Schmerzen gehabt, chronische Rückenschmerzen. Alles hing irgendwie miteinander zusammen. Und ja, ich habe dann ganz lange Jahre, über 10 Jahre Morphium genommen und habe irgendwann gedacht, das kann es ja nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich bis an mein Lebensende Morphium nehme und von einer Sucht in eine andere Falle sozusagen oder gefallen bin. Und habe dann angefangen, mich noch viel intensiver damit zu beschäftigen. Habe eine mediale Ausbildung gemacht, mache Jenseitskontakte, arbeite mit Energien und versuche Menschen in ihren inneren Frieden, in ihren inneren Frieden zu helfen, weil diesen inneren Frieden braucht man, um dauerhaft solche Herausforderungen bewältigen zu können. Und ja, bediene mich da eben vieler verschiedener Tools, die ich erlernt habe.
Ja, ganz wunderbar. Auch dieser Satz, inneren Frieden braucht man, um diese Herausforderungen bewältigen zu können, impliziert ja, dass tatsächlich eben alles mit uns und in uns beginnt. Aber ich würde noch mal ein ganz kleines Stück zurückgehen oder auch ein größeres, je nachdem. Du sagst, 2007 hast du diesen Entzug gemacht und 2014, also erst 7 Jahre später, kamst du dann zur Persönlichkeitsentwicklung. Mich würde jetzt interessieren, wie kam es zum Entzug? Also was war da für ein Punkt, dass du gesagt hast, bis hierher und nicht weiter? Wie lange warst du zu diesem Zeitpunkt schon Alkoholikerin? Und wie sah dein Leben da aus? Das würde mich interessieren. Und dann im Nachgang auch, was war dann in den 7 Jahren? Was passierte dann? Aber vielleicht könntest du erst mal anknüpfen, noch mal an der Zeit vor 2007.
Also ich bin tatsächlich über 20 Jahre alkoholabhängig gewesen. Was heißt abhängig gewesen? Man bleibt immer abhängig. Das ist auch so etwas, was ich erst lernen musste und oder lernen durfte. Eine Abhängigkeit kann man steuern, aber man verliert sie nie. Und dazu gekommen ist es eigentlich, ja, ich bin in meiner ersten Ehe gewesen und habe zwei Kinder bekommen. Aber schon nach der Geburt meiner ersten Tochter, die für mich ziemlich traumatisch gewesen ist, das war ein Notkaiserschnitt. Und ich habe hinterher tatsächlich 2 Stunden im OP verbracht, weil meine Gebärmutter gerissen war und man mich wirklich über eine längere Zeit zusammenflicken musste, habe ich irgendwann ja Schmerzen entwickelt, chronische Schmerzen entwickelt. Und über diese chronischen Schmerzen bin ich im Grunde dann zum Alkohol gekommen. Ich habe zwar Medikamente bekommen, die aber nicht so ganz geholfen haben, und habe dann den Rat bekommen, ach, trink doch einfach mal abends ein Glas Rotwein dazu, zu den Medikamenten, dann wirken die besser.
Wer hat
Von
dir
einem
den Rat
Mediziner
gegeben?
wohlgemerkt.
Von einem Mediziner.
Von einem Mediziner. Und ja, das hat sich dann so eingeschlichen, ne? Und eingeschliffen, und dass man abends dann, oder dass ich abends dann tatsächlich erstmal nur abends meinen Rotwein getrunken habe. Und irgendwann war es dann halt nicht mehr nur ein Glas, sondern es war dann eine ganze Flasche. Und es wurde dann irgendwann halt so, dass es war dann irgendwann so, dass ich das, dass ich ohne eben gar nicht mehr konnte. Ich brauchte dann irgendwann den Alkohol, um einigermaßen funktionieren zu können. Und habe während der Schwangerschaften habe ich nichts getrunken, aber dazwischen auch und danach auf jeden Fall. Also wobei mein Sohn tatsächlich 5 Jahre jünger ist als meine Tochter, und mein Mann, mein damaliger Mann, ist zur See gefahren. Das heißt, ich bin auch viel alleine gewesen, und das kam dann eben auch noch dazu. Ich habe nie viel Unterstützung gehabt und bin immer ja ziemlich allein auf weiter Flur unterwegs gewesen, auch mit meinen Kindern. Und so hat sich das dann entwickelt einfach. Und meine Kinder habe ich versorgt. Das war nie so, dass ich irgendwie meine Kinder vernachlässigt habe oder dass die in die Verwahrlosung gegangen sind oder ich selber verwahrlost war oder sonst irgendwas. Das habe ich immer geschafft irgendwie. Und irgendwann ist es dann aber so weit gewesen. Da war ich dann in meiner zweiten Ehe. Und das war eben kurz bevor ich dann 2007 in den Entzug gegangen bin, dass das immer mehr geworden ist und ich dann irgendwann so weit war, dass ich morgens nur noch darauf gewartet habe, dass alle aus dem Haus waren und dann die Wodkaflasche auf dem Tisch stand. Und eines Tages bin ich dann eben mittags, als meine Kinder von der Arbeit kamen, besoffen vom Stuhl gefallen und kam nicht wieder hoch. Ich sage es jetzt einfach so, wie es gewesen ist, weil da gibt es nichts zu beschönigen. Und meine Kinder wussten halt sich nicht zu helfen und haben meine Schwiegermutter dazu geholt. Und dann ist nachmittags die Tante von meinem damaligen Mann dazu gekommen und ist mit mir am nächsten Morgen zu ihrem Hausarzt gefahren. Und da haben wir dann alles in die Wege geleitet, weil mir dann in dem Moment auch klar wurde, dass, nein, ich wusste eigentlich schon, dass ich ein Problem habe, weil ich. Ja, wenn ich keinen Alkohol gekriegt habe, dann war ich halt nur am Zittern und konnte meine Kaffeetasse nicht mal vernünftig zum Mund führen. Und ja, und dann bin ich halt in den Entzug gegangen und musste dann erstmal mein Leben wieder aufbauen und musste mir wieder eine Struktur bauen. Und bin wieder zurück in den Job gegangen und ins Büro gegangen und habe dann irgendwann den Wunsch gehabt, zu schauen, was ist da eigentlich passiert.
Du sagtest, dass deine Kinder dich gefunden haben, dann, wie du dort eben vom Stuhl gekippt warst. Und du sagtest auch, dass du gewartet hast, bis alle aus dem Haus sind, also jeden Morgen schon gewartet hast. Das heißt, du hast versucht, das vor deiner Familie doch weitestgehend fernzuhalten. Denkst du,
Richtig.
was denkst du, inwieweit haben deine Kinder das trotzdem gespürt und wie alt waren deine Kinder, als dieser Moment dann war?
Also meine Tochter hat das auf jeden Fall mitgekriegt. Das ist auch der Schlüssel gewesen, warum ich dann tatsächlich im Endeffekt in Entzug gegangen bin. Meine Tochter sagte zu mir: Mama, ich glaube, dass du immer so viel schläfst und so weiter. Und das liegt, glaube ich, an dem Wein, den du immer trinkst. Das ist der Schlüssel gewesen, der mich wirklich geweckt hat, und mich dazu gebracht hat. Und das war eben an diesem besagten Mittag, wo ich da eben dann vom Stuhl gefallen war. Meine Kinder waren dabei.
Ja.
Mein Sohn war knapp 6 und meine Tochter war 11 zu dem Zeitpunkt. Und meine Tochter ist beeinträchtigt. Die hat es ein Stück weit mitbekommen. Die wusste schon, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, aber sie wusste nicht, was. Das konnte sie nicht erfassen. Und mein Sohn, ja, hat es vielleicht irgendwie am Rande mitgekriegt. Er sagt, naja, er sagt heute, nein, ich habe das eigentlich nicht gemerkt. Du warst ja trotzdem für uns da. Und das ist auch gut. Das ist auch in Ordnung. Und ich habe mit meinen Kindern lange drüber gesprochen und meine Tochter hat halt ganz lange immer noch versucht, auf mich aufzupassen und zu gucken, dass ich eben nicht irgendwie rückfällig werde oder so. Und das war manchmal schon sehr anstrengend, ja.
Das heißt, es waren dann ungefähr 11 Jahre in der Abhängigkeit, wenn du sagst, das ging dann los, so kurz nach der Geburt deiner Tochter, zwischen dem Zeitpunkt
Ja, wo es
Geburt
tatsächlich.
und dann halt, ja, sag ich mal, dem Schlüsselmoment, wo du dann dich entschieden hast. Okay. Ja, wie ging es dann weiter, 2007?
Ja, 2007 bin ich dann erst in die qualifizierte Entgiftung, heißt das, 3 Wochen gegangen und bin dann anschließend, habe ich über 2 Jahre eine ambulante Entwöhnungstherapie gemacht. Und diese Therapien sind im Moment natürlich wirklich gut, aber sie beschäftigen sich nicht mit dem, was passiert, wenn du dann wieder alleine auf dich gestellt bist und keine Ansprache mehr hast. Ich besuche heute immer noch eine Selbsthilfegruppe, nicht mehr so regelmäßig, wie ich das am Anfang getan habe, aber ich bin doch immer noch da, weil dort eben Menschen sind, die genau verstehen, was mit einem passiert, wenn man eben ja in so eine Sucht reinrutscht und auch was passiert, wenn man da wieder rausgeht oder versucht, rauszugehen. Und ja, dann habe ich irgendwann auch noch das Rauchen aufgehört, aber das ist noch nicht so lange her. Das ist noch wieder ein ganz anderes Thema, was mir wirklich noch schwerer gefallen ist, als mit dem Alkohol aufzuhören, tatsächlich. Was ist dann passiert? Irgendwann habe ich dann den Wunsch gehabt, mein Leben wieder ein bisschen mehr zu leben und nicht mehr nur zu funktionieren, weil das ist im Grunde das, was dir auch in der Therapie suggeriert wird. Du musst erst mal ins Funktionieren kommen wieder, dass du draußen klarkommst. Draußen meine ich jetzt mit ohne Therapie, ohne Ansprache, die man irgendwie hat, zu versuchen, das Leben irgendwie zu leben. Und mein Ziel ist es immer gewesen, das ist etwas gewesen, was ich in der Selbsthilfegruppe mitbekommen habe, zufrieden, trocken zu sein. Und da sind wir wieder bei dem inneren Frieden. Weil ohne diesen inneren Frieden bekommst du diese Zufriedenheit nicht. Da steckt das Wort ja auch schon drin. Und ich möchte halt Menschen zeigen, wie sie dorthin kommen.
Und was würdest du sagen? Das war ja auch vorhin so ein Stück weit meine Frage, was ist in den 7 Jahren passiert, bevor du dann zur Persönlichkeitsentwicklung kamst? Denkst du, dass du mit Beginn der Persönlichkeitsentwicklung den inneren Frieden gefunden hast oder schon auch davor? Was hat dich dann zur Persönlichkeitsentwicklung geführt oder war das Zufall?
Das war im Moment erstmal tatsächlich Zufall. Ich wollte schon immer gerne wissen, warum ich, wie gesagt, in diese Sucht geraten bin. Ja, warum ich warum ich diese Abhängigkeit entwickelt habe. Und meine beste Freundin hatte damals Tickets geschenkt gekriegt für ein Seminar von Marc Galal. Und ja, das haben wir uns mal angeguckt. Und haben dann tatsächlich die Ausbildung zum NLP Practitioner gemacht, 2014. Und im Rahmen dessen bin ich einigen persönlichen Problemen, die da gewesen sind, die ich zum Beispiel mit meiner Schwester hatte, wo ich eben festgestellt habe, dass ich mich nie genug gefühlt habe, dass ich immer einen Leistungsdruck von zu Hause hatte, dass Liebe immer irgendwie mit Leistung gleichgesetzt wurde und dass ich mich irgendwie nie gesehen gefühlt habe, mich immer irgendwie von allen ignoriert gefühlt habe, sowohl von meinen Eltern als auch von meinem Mann später oder von meinen Männern, von meinen beiden Männern. Ja, und dass ich da dem einfach mal auch auf den Grund gehen wollte, warum das so ist und was da eigentlich passiert ist.
Ja.
Dass sich das so manifestiert hat, dass ich das anders nicht mehr kompensieren konnte. So sehe ich das heute, dass ich einfach dieses Leistungsdenken und dieses Gedrücktsein ständig nicht mehr kompensieren konnte.
Ja. Es gibt ja auch diesen schönen Ausspruch, Sucht ist Suche. Und ich wollte dich sowieso fragen, wonach hast du gesucht? Aber jetzt hast du das ein Stück weit auch selber schon beantwortet. Und ich denke, da finden sich ganz, ganz viele Menschen wieder, dass Liebe ein großes Stück an Leistung gebunden ist, dass ich nur etwas wert bin, wenn ich leiste. Es wird uns suggeriert von Kind an, ganz speziell dann nochmal geprägt durch das Schulsystem, das wir alle durchlaufen. Und auch dieses Thema nicht gesehen werden, sich nicht gesehen fühlen, ist ja ein großes, was viele, viele Menschen kennen. Man sagt es immer den Projektoren besonders nach. Jetzt überlege ich gerade, du bist keine Projektoren, du bist eine Generatorin, richtig? Ja, im Human Design. Und nichtsdestotrotz ist die Frage, was war dann der Schlüssel für dich zu erkennen, die Lösung finde ich nur in mir selbst? Ich kann eine Beziehung führen und mich nicht gesehen fühlen von diesem Mann. Ich kann die nächste Beziehung führen und fühle mich wieder nicht gesehen. Und auch von meinen Eltern oder meiner Schwester habe ich mich nicht gesehen gefühlt. Was ist der Schlüssel?
Der Schlüssel ist der, dass ich mich selber nicht annehmen konnte, so wie ich bin. Also meine Selbstannahme war überhaupt nicht da und ich habe eben dieses Perfektionismus-Denken, diesen Leistungsdruck so auf mich projiziert, dass ich mich selber dabei total nicht mehr gesehen habe. Und wo sich dieses Nicht-Gesehen-Werden fortgeführt hat. Und ich konnte mich nie selbst lieben. Ich fühlte mich ja nie genug, um also eine Existenzberechtigung zu haben, hört sich jetzt ein bisschen heftig an, aber so ähnlich ist es gewesen. Ich habe immer versucht, mich zu perfektionieren, aber habe nie mich selber gesehen dabei, sondern immer nur das Außen gesehen. Immer nur gesehen, was ja irgendjemand, ob es nun der Chef, ob es mein Vater, ob es meine Mutter, ob es ja mein Mann gewesen ist, aber ich selber war irgendwie gar nicht da.
Ja. Und ich finde das so wertvoll, was du sagst, denn oftmals ist es ja so, dass wir viel in der Projektion sind. Wir denken von anderen, warum sieht er mich denn nicht? dann ist die Frage, im nächsten Moment sehe ich denn die anderen Menschen und im nächsten Moment sehe ich mich denn selbst. Und du hast das ja wunderbar beschrieben, dass es im Kern ja darum geht, erstmal selbst zu erkennen, wer bin ich überhaupt? Wo liegen meine Stärken? Wo liegen ja auch meine Herausforderungen? Natürlich auch die Schatten, die ich lebe. Und dann in die Selbstannahme zu gehen als ersten Schritt auch der Selbstliebe und letztlich auch des inneren Friedens. Und das hast du erkannt während deiner NLP-Ausbildung oder erst später?
Nee, das habe ich noch viel, viel später erst erkannt. Das habe ich tatsächlich erst vor 2 Jahren erkannt. Und das habe ich erkannt, als ich meinen jetzigen Mentor kennengelernt habe und der mit mir gearbeitet hat. Und ich meinen Glauben wiedergefunden habe und über den Glauben tatsächlich auch in meine Selbstliebe gekommen bin. Heute liebe ich mich so, wie ich bin, tatsächlich, und bin zufrieden und lebe mit mir im inneren Frieden. Und das ist lange, lange Jahre eben überhaupt nicht der Fall gewesen.
Es ist lange Jahre nicht der Fall gewesen und es ist, wenn ich das jetzt auch mir den Weg angucke, den du gegangen bist, es ist natürlich auch ein langer Weg, um dahin zu kommen. Und meine Frage wäre, jetzt würdest du sagen, dass deine Arbeit jetzt abgeschlossen ist an dir selber?
Nein, die ist nie abgeschlossen.
Ja, es gibt immer wieder die neuen Stolperfallen, über die wir dann. Also ich sage immer, es ist so ein bisschen wie bei so einer Zwiebel. Es ist eine Schicht nach der anderen, die sich irgendwo abrollt. Und wie beschreibst du aber deinen inneren Frieden? Du sagst, du fühlst dich jetzt im inneren Frieden. Das klingt ja erstmal wirklich sehr wohlig und klingt ja so, als ob man ja irgendwo fertig ist. Deshalb auch meine Frage. Aber
Na.
nichtsdestotrotz sagst du, nee, das ist es nicht. Wie fühlt sich das dann jetzt gerade in dir an, dass du sagst, so ist es schon gut, so fühlt sich innerer Frieden an? Und wo merkst du dann aber doch, da gibt es noch Dinge zu tun?
Als erstes möchte ich natürlich ganz vielen Menschen helfen, auch diesen inneren Frieden für sich zu finden. Und ich möchte aber, dass mein Leben noch ein bisschen ruhiger wird. Und ich ruhiger in dem Sinne, dass ich einfach ja das tun kann, was ich tun möchte, eben den Menschen helfen, in ihren inneren Frieden zu kommen. Und das gestaltet sich im Moment noch ein bisschen schwierig, aufgrund einiger anderer Herausforderungen, die ich da noch habe, die halt immer wieder ins Leben kommen. Und man darf schauen, dass man zum persönlichen inneren Frieden natürlich auch ein Stück weit einen äußeren Frieden hat, was die finanzielle Absicherung anbelangt, was den Beruf anbelangt, was die Berufung habe ich, die weiß ich ja, aber das alles miteinander zu kombinieren, das ist das Ziel, was ich im Moment habe, um dann eben auch ja sagen zu können, jetzt ist es so, dass ich ohne Probleme bis an mein irdisches Lebensende hier sein kann und ja, mein Leben genießen kann.
Das ist der innere Frieden, den du spürst gerade. Schreib ihn mal. Wie fühlt sich innerer Frieden an?
Schon so, wie du den beschrieben hast. Das ist wirklich ein wohliges, geborgenes Gefühl. Geborgenheit ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort dazu. Ich fühle mich in mir wohl. In mir und mit mir. Und ich glaube, ganz viele Menschen können zum Beispiel nicht gut mit sich alleine sein, brauchen das Außen, um sich wohl zu fühlen. Ich brauche es nicht. Ich brauche mich und alles andere ist nicht nicht so wichtig.
Mhm.
Natürlich mag ich auch gerne mal unter Menschen sein, wobei das manchmal schon ein bisschen anstrengend ist, weil ich eben sehr viel fühle und sehr viel mitbekomme, gleich sehe, wie es einem Menschen geht. Und ich sehe auch, wenn ein Mensch mir irgendwas erzählen will und sagt, mir geht's gut, aber ich spüre halt, wenn da irgendwas ist, was diesen Menschen bewegt und was ihn eben nicht in seinem Frieden sein lässt. Und da dann zu schauen, dass man diese Menschen wieder in ihren Frieden bringt, das ist eben das, was ich so eher als meine Aufgabe sehe. Aber es gibt natürlich die Möglichkeiten, sich dagegen ein bisschen zu schützen und zu gucken, dass man trotzdem Zusammenkünfte mit anderen Menschen genießen kann.
Ja,
Das tue
wie
ich
denn?
auch. Ah, wie
Was sind,
denn?
ja, sag mal ganz konkrete Dinge, denn ich glaube, es geht ja vielen Menschen so, dass sie das Gefühl haben, wenn sie mit bestimmten Menschen zusammentreffen, dass sie sich danach oder auch schon währenddessen nicht so wohl fühlen. Und bei manchen ist es ja nun aber so, dass sie eben noch in bestimmten Jobs auch sind, die vielleicht nicht es ermöglichen, dass sie so für sich sind und dass sie halt in ihrer Energie sein können, sage ich jetzt mal so, wie das jetzt zum Beispiel eben auch bei dir ja schon der Fall ist, wo du sagst, jetzt habe ich ja auch meine Berufung gefunden und die bringt das auch mit sich, dass ich Zeiten für mich habe. So gibt es da ja eben auch ganz andere Konstellationen noch. Wie kann man sich schützen? Was würdest du solchen Menschen raten, die jetzt noch nicht diese Möglichkeiten haben?
Ja, ich habe dafür halt meine Ausbildung gemacht und ich bin unter anderem eben auch Reiki-Praktizierende und habe meinen zweiten Reiki-Grad, kann darüber Menschen zeigen, wie sie einen Schutz für sich aufbauen können, um sich gegen diese schweren Energien zu schützen. Was ich jedem empfehlen kann, sind einfach Heilsteine, bestimmte Heilsteine, die man nutzen kann, um sich ein Stück weit selber zu schützen, um sich abzugrenzen. Auch ein sehr wichtiges Stichwort, lernen, sich abzugrenzen gegen andere, gegen Stimmungen, gegen Energien, gegen ja, schlechte Stimmung. Das darf man lernen, wenn man sehr feinfühlig ist und wenn man sehr empathisch ist, um sich selber nicht wieder zu verlieren. Wenn man konkret wissen möchte, wie das geht, dann darf man sich gerne an mich wenden.
Ja, du sagst jetzt, es gibt die Möglichkeit, mit Heilsteinen zu arbeiten. Was konkret kann ich da tun? Einen Schutz aufbauen um sich, das ist jetzt die eine
Genau.
Sache, das sagtest du ja schon,
Ja.
wäre jetzt so, wie ich dich verstanden habe, eine Möglichkeit, dann an dich heranzutreten und zu sagen, unterstütz mich dabei, zeig mir, wie das geht. Und was die Steine angeht, gibt ja nun auch viele solche Möglichkeiten, die Steine irgendwo zu erwerben. Was wäre da jetzt eine Sache? Kannst du uns eine verraten, was jemand tun könnte, der sagt, oh, ich würde mich gerne mit Steinen schützen gegen Fremdenergien?
Ich kann da zum Beispiel einen schwarzen Turmalin empfehlen,
Mhm.
der ein Schutzstein ist, oder ein Obsidian. Das
Mhm.
sind Heilsteine, die eine Schutzwirkung haben, die man entweder als Armband trägt, die man als Kette tragen kann oder auch als Ring. Oder einfach einen Trommelstein, den man in der Hosentasche hat oder in der Jackentasche oder wie auch immer, dass man ihn am Körper hat. Und da ist natürlich wichtig, dass man diese Steine zwischendurch mal entlädt unter fließendem Wasser oder und sie hinterher wieder auflädt, entweder im Sonnen- oder Mondlicht oder eben in einer Amethystrose oder Bergkristalldrose. Das kommt auf den Stein an. Das kann man aber bei den Händlern, die Steine vertreiben, erfragen. Da bin ich
Ja.
jetzt kein Kein Spezialist tatsächlich. Ich arbeite für mich selber damit, aber da bitte ich doch die Steine, Händler hätte ich jetzt gesagt,
Ja,
die
ja.
Menschen, die sich da besser mit auskennen, zu fragen.
Genau. Also da gibt es ja wirklich jede Menge Möglichkeiten.
Ja.
Wenn jetzt, also wenn ich jetzt an Dresden denke, haben wir da auch Offline-Shops, aber es gibt natürlich auch online viele Möglichkeiten, da einfach mal zu schauen für sich. Und ich selbst arbeite ja auch sehr, sehr gerne mit ätherischen Ölen. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, auch die im Schmuck zum Beispiel eben zu tragen und sich da ja, ein bisschen gegen Fremdenergien abzuschirmen. Das war auch
Genau.
der Grund, weshalb ich überhaupt zu ätherischen Ölen gekommen bin. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch gerade sehr viel mit, ja, toxischen Gegebenheiten zu tun in meinem Umfeld und kam dadurch zu den ätherischen Ölen. Ja, es war ganz konkret das On Guard, aber auch da muss man ja nicht so firmenspezifisch gucken. Man kann auch ein Teebaumöl zum Beispiel verwenden, das ist da sehr gewinnbringend. Und die ätherischen Öle habe ich bei dir nicht entdeckt, aber durchaus, was uns auch verbindet, die Tarotkarten. Du arbeitest auch mit Tarotkarten.
Ja.
Was machst du mit Tarotkarten? Wie können die unterstützen, auch ja, inneren Frieden zu erlangen für sich?
Tarotkarten legen ist etwas, was tatsächlich in die Seele hineinguckt. Und Tarotkarten bilden eine Verbindung zur Seele. Und da kann man schon ganz viel ablesen, was passieren kann in der Zukunft, was die Zukunft bringt. Und ich arbeite nicht nur mit Tarot, ich arbeite auch mit Lenormand, tatsächlich mit beiden Systemen, die in dieser Welt präsent sind. Oder auch mit Orakelkarten. Ich finde das sehr inspirierend und weiß aber eben, dass Tarotkarten tatsächlich eine tiefere Verbindung zur Seele haben und einem schon wirklich sehr den Weg weisen.
Ja, du sagst, sie sprechen im Prinzip die Sprache der Seele. Und dennoch ist die Frage, ich denke, viele Frauen, die auch zu mir kommen, ich hatte das gerade gestern Abend wieder, die sagen ja dann in dem Moment, sie haben den Kontakt zu sich selbst so richtig verloren. Also sie haben das Gefühl, sie spüren sich eben gar nicht mehr. Die Bauchstimme ist weg, die Intuition ist weg. Würdest du da sagen, an der Stelle ist es angebracht, mit Tarotkarten, Orakelkarten zu arbeiten? Oder was wäre da der erste Schritt, den man gehen kann, um den Bezug zu sich erstmal wieder so ein ganz kleines Stück herzustellen?
Ich glaube schon, dass die Verbindung über Tarotkarten wiederhergestellt werden kann. Weil wenn ich die Karten befrage zu Befindlichkeiten oder zu einem Weg oder zu etwas, was mein Klient wissen möchte, dann geben mir die Karten eine Antwort. Und die Karten haben die Verbindung zur Seele des Klienten. Und der Klient wird damit in Resonanz gehen. Und in dem Moment, wo er damit in Resonanz geht, er oder sie, fängt er an, wieder auf seine Bauchstimme zu hören, beziehungsweise sie wahrzunehmen. Und wenn du anfängst, etwas wieder wahrzunehmen, dann fängst du auch irgendwann an, darauf zu hören.
Ja.
Das ist ja
Ich,
etwas gewesen, was ich auch verloren hatte.
ja, komplett. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, was du an der Stelle jetzt ansprichst, dass es eben in dem Moment auch manchmal wertvoll ist, jemanden an seiner Seite zu haben. Erstmal eine Mentorin oder einen Mentor, der ein Stück weit von außen die Sicherheit in sich selber wieder gibt. Ja, das war jetzt auch so ein bisschen der Hintergedanke bei mir. Ich denke, wenn das Vertrauen eben so komplett verloren ist, weil der Bezug, also der Bezug zu sich selbst so gar nicht da ist, ist es immer, und so war es bei dir, wenn ich das richtig rausgehört habe, so war es auch bei mir, ist es immer erst einmal sehr, sehr wertvoll, wenn jemand von außen kommt und sagt, schau mal genau hin. Von daher kann ich das auch an der Stelle nur so bestätigen, dass es durchaus möglich ist, gerade auch deine Arbeit, Energiearbeit, sagtest du, ist ja auch ein großes Feld bei mir genauso, mit ins Spiel zu nehmen. Denn die Energien sind da, und über die Energien sind wir trotzdem mit unserem Gegenüber verbunden, immer.
Wir sind
Bevor,
immer mit allem verbunden.
genau. Und ja, sehr, sehr schön. Sheila, du hast jetzt uns so einen Einblick gegeben in deine eigene Historie und auch in deine Arbeit. Wenn jemand sagt, er möchte gerne Kontakt zu dir aufnehmen, wo
Ja.
kann er das tun? Auf welchem Wege?
Er kann mich entweder auf Instagram finden, über meinen Seelennamen, aber auch über Susanne Eilfeld findet man mich auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok, überall, auf den sozialen Medien. Das ist der leichteste Weg, um mich irgendwie zu kontaktieren.
Wunderbar. Sheila, ich spüre tatsächlich, dass Sheila mehr in dir als die
Ja.
Susanne, ja, den Seelennamen.
Ja.
Und noch zwei Fragen von meiner Seite. Wenn du, ich hatte ja eingangs gesagt, Frieden im Innen, Frieden im Außen. Bist du der Meinung, dass es möglich ist, wenn alle Menschen, wir spinnen jetzt mal, alle Menschen den Frieden in sich selber, den inneren Frieden wiederfinden, dass es tatsächlich möglich wäre, einen Frieden in der Welt zu schaffen?
Wenn wirklich alle Menschen ihren inneren Frieden finden, dann auf jeden Fall.
Ja.
Der Meinung bin ich hundertprozentig, ja.
Ja. Das ist sehr spannend, denn ich habe gerade gestern auch mit meinem Sohn darüber nochmal gesprochen. Der ist 17, aber ich liebe es. Ich kann relativ tiefgründige Gespräche auch mit ihm schon führen. Ein Projektor 6.2. Ganz wunderbar. Weil unsere Welt ist polar, unsere Welt ist Tag und Nacht, unsere Welt ist kalt und heiß. Und ich denke, so wie es Frieden gibt, gibt es eben auch Kriege. Und wir haben über das Thema Krieg gesprochen. Und vielleicht ist genau das der Schlüssel, dass der innere Frieden oder eben nicht in jedem wohnt. Und wahrscheinlich wird auch nicht jeder sich auf den Weg machen, so wie du es gemacht hast und so wie ich es gemacht habe, so wie es viele andere auch machen und machen werden, auch zunehmend machen werden. Und von daher wird es wahrscheinlich auch eben genau diese Polarität auch in diesem Bereich bleiben. Aber die Illusion zu haben, es könnte dazu führen, wenn jeder inneren Frieden finden würde, auch den Weltfrieden zu erreichen, das ist schon eine sehr, sehr schöne, finde ich.
Ja, inneren Frieden zu haben und zu leben, heißt ja nicht, keine Dualität zu haben im Leben. Die Dualität ist ja trotzdem da und es werden ja trotzdem immer Herausforderungen da sein. Aber ich glaube, dass wenn Menschen mehr in ihren inneren Frieden kommen, dass dann ja der Hass einfach eingedämmt wird und wenn man sich selbst annimmt, nimmt man auch andere Menschen an. Und auch die Gefühle und ja, vielleicht auch die Dinge, die ein anderer Mensch mit sich bringt, nimmt man ja mit an. Und vielleicht kann man einfach dadurch, wenn man diese Menschen, auch diese Menschen, die eben Kriege schüren oder so, wenn man die Menschen annimmt, irgendwann dazu bringen, dass sie ihre Perspektive ändern. Und wenn sie ihre Perspektive ändern, dann haben sie vielleicht keinen Grund mehr, einen Krieg zu führen. Das ist das, was
Das
meine
ist
Hoffnung ist.
eine sehr schöne Hoffnung und ein sehr schöner Ansatz, den ich auf jeden Fall so auch fühle. Und Bevor ich meine letzte Frage stelle, gibt es noch etwas, was dir wichtig ist, was du gerne mitgeben möchtest, den Zuhörerinnen, Zuhörern?
Bevor man schaut, was im Außen passiert, schau doch erstmal, was in deinem Inneren passiert. Weil wenn du dein Inneres siehst und dein Inneres im Frieden ist, schaust du auch das Äußere ganz anders an.
Sehr schön, vielen Dank. Eine letzte Frage, die meine Teilnehmerinnen von mir bekommen ist. Mein Podcast heißt Strahlen und Sein. Was bedeutet Strahlen und Sein für dich?
Das, was ich hoffentlich ausstrahle. Ein Leuchtturm für andere Menschen zu sein. Den Menschen zu zeigen, wie sie ihr eigenes Licht finden. Das Licht in sich. Und dieses so vergrößern können, dass sie es in die Welt hinaustragen können.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Sheila, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, mit mir ins Gespräch zu gehen. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass du für viele, viele Menschen ein Leuchtturm sein wirst und schon bist.
Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich danke dir ganz herzlich für die Einladung zu diesem Podcast und wir bleiben ja sowieso in Verbindung und ja, ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen inspirieren konnte, vielleicht ein bisschen tiefer zu gehen.
Vielen Dank, da bin ich ganz sicher. So schön, dass du wieder mit dabei warst und der Folge gelauscht hast. Danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, hier reinzuspüren. Und innerer Frieden ist nichts, was im Außen entstehen kann. Gerade jetzt, wo so viel Unruhe in der Welt ist, sollte das immer klarer werden. Es ist nicht möglich, den inneren Frieden im Außen zu finden, genauso wie es schier wahnwitzig erscheint, darauf zu warten, dass Frieden in der Welt eintritt, nur damit du in deinen Frieden finden kannst oder damit du deine Ruhe in dir findest. Das beginnt bei dir und nur wenn du lernst, bei dir zu bleiben, auch dann, wenn es im Außen laut wird, dann wirst du den inneren Frieden finden. Und wenn dich diese Folge berührt hat, dann nimm sie gern mit zu anderen Menschen, die genau das gerade hören müssen, die gerade das brauchen. Und wenn du selbst merkst, dass du auf deinem Weg nicht mehr alleine gehen willst, dass du mehr bei dir selbst ankommen möchtest, dann melde dich gern bei mir. Und ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich, dass du immer wieder reinhörst. Schön, dass es dich gibt und schön, dass du hier bist. Deine Leonore.